Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Klimalabors, ich bin's, Christian. Clara und ich machen diese Woche eine kurze Pause, sind aber kommenden Donnerstag wieder für euch da. Dann mit tollen Themen in den kommenden Wochen, wie zum Beispiel der Energiewende in China. Wir sprechen mit Alena Büchs, der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, über Klimagerechtigkeit und zum Beispiel auch über die Probleme der Kommunen bei Wärmewende, Mobilitätswende oder auch Sanierungen. Bis dahin möchten wir euch aber gerne einen anderen Podcast ans Herz legen, und zwar Peter und der Wald. Den machen unsere Kolleginnen und Kollegen von GEO zusammen mit Peter Wohlleben, dem bekannten Förster und Buchautoren. Ihr findet den Podcast natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und in dieser Folge geht es um den Kühleffekt von Wäldern. Wie kommt es eigentlich, dass Bäume die Umgebungstemperatur senken, Trockenheit entgegenwirken und sogar Regen machen können? Viel Spaß und bis nächste Woche.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wald aktuell, also heute wieder aus dem Forsthaus. Und in der letzten Zeit geisterten einige Meldungen durch die Presse, also ganz frisch letzte Woche, zum Thema Kühleffekt von Wäldern. Da kommen wir gleich dazu. Zuerst komme ich aber zu eurer Post, weil ich das sehr schön finde, dass ihr mir fleißig schreibt unter podcast@wohllebens-waldakademie.de hat sich zum Beispiel Ulrike gemeldet. Sie hat einige Fragen. Ich greife mal eine heraus. Haben Sie noch einen Tipp für mich, was ich unternehmen kann, um die Gemeinde bezüglich der Wassermatschwege ins Handeln zu kommen? Also, dass da eben Wege durch die Holzernte kaputt gefahren werden. Da wird wahrscheinlich nichts helfen, als sich an diese Gemeinde zu wenden und darauf zu bestehen, dass die Wege wieder in Ordnung gebracht werden nach dem Verursacherprinzip. Wir haben das Waldwege-Thema ja schon mal besprochen hier in einem Podcast. Und es ist eben mitnichten so, dass diese Wege für Holzwirtschaft gebaut werden, sondern zur Erschließung von Waldparzellen und um dort Forstwirtschaft zu machen. Und Forstwirtschaft heißt eben nicht Holz machen, laut Bundesverfassungsgericht, gerade in öffentlichen Wäldern, also auch in Gemeindewäldern, sondern Forstwirtschaft heißt vor allem Schutz und Erholung. Also diese Waldwege dienen, na, wenn man das so entsprechend interpretiert, die Aussage des Bundesverfassungsgerichts, der Erholung. Und die Holzernte ist nur ein kleiner Teil davon und muss selbstverständlich Schäden, die sie verursacht, auch wieder beseitigen. Also ich würde mal darauf pochen und dahinschreiben. Tja, also mehr kann ich da leider als Tipp auch nicht geben. Wir schauen mal, was sonst noch reingekommen ist. Hier schreibt zum Beispiel die Vanessa. Nochmal zum Thema Kälteschutz. Ich finde das wirklich ganz rührend, dass ihr euch um mich auf dem Fahrrad Sorgen macht. Ich hatte ja auch um Tipps gebeten. Es war jetzt noch nicht so kalt, dass ich den Creme-Tipp ausprobiert habe. Also auch da bitte ich noch ein bisschen um Geduld. Wenn ich nochmal bei minus 10 Grad fahre, dann kann ich das vielleicht ein bisschen besser beurteilen. Dann hat Maren auch geschrieben, dass eben, ich hatte ja mal gesagt, dass wir irgendwann vielleicht mal eine App brauchen, dass ihr alle beurteilen könnt, was ist draußen im Wald los. Ich meine, es gibt schon so eine Seite, die heißt Forest Watch. Also Waldbeobachtung, forestwatch.de, und da könnt ihr mal schauen, könnt ihr euer Gebiet raussuchen und gucken, wie geht's denn da der Vegetation. Also je stärker die in Rot abgebildet wird, anstatt in Grün, desto schlechter geht es ihr. Das kann man auch nach Jahren differenzieren. Und Maren würde so eine App begrüßen. Ja, und ich auch. Und wir behalten das auch weiter im Auge. Im Moment sind ja, ist ja dieser Waldklimafonds schwer zusammengestrichen worden. Also Fördergelder für irgendwelche Projekte solcher Art und anderen Dingen, die gibt es momentan ja nicht, ne? Wegen dem Bundesverfassungsurteil zum Bundeshaushalt. Also alles kompliziert mit großer Rückwirkung. Aber es gibt eben dieses erste Tool, Forest Watch. Da können wir mal reinschauen, wie es dem Wald bei euch zu Hause ergangen ist in den letzten Trockenjahren. Und dann sieht man eben sehr schön in Abhängigkeit von der Waldbewirtschaftung, was da passiert ist und was das für Auswirkungen hat. Niklas schreibt noch mal was zum Thema Efeu an Bäumen. Da hatte ich auch schon mal dazu berichtet, dass Efeu Bäumen grundsätzlich nicht schadet. Efeu ist eine lichtliebende Art, die tritt in geschlossenen Wäldern gar nicht auf. Es ist letztendlich ein Störungszeiger. Also das haben wir hier auch an unseren Bäumen im Forsthausgarten. So ein Garten ist ja auch eine Störung für einen Wald. Von Natur aus wäre das ein dichter Baumbestand. Und die Douglasien, ja, wir haben ja hier 20 verschiedene Baumarten, auch unter anderem auch Douglasien und Kiefern. Und an denen rankt sich Efeu hoch, schadet den Bäumen nicht und bietet ganz viele Nistmöglichkeiten, bietet vor allem jetzt die Beeren. Also welcher Beerenspender ist, der hat denn jetzt reife Beeren? Also welche Sträucher gibt es gar nicht? Doch, es gibt Efeu. Und das ist die erste große Futterquelle im neuen Jahr, also in der neuen Saison. Und sollte man unbedingt erhalten, es sei denn, der wächst ganz stark in die Außenäste rein bei Bäumen und gefährdet dadurch den Baum. In den Städten ist es manchmal problematisch mit dem Efeu, weil man die Standsicherheit der Bäume nicht beurteilen kann. Das wird ja verdeckt durch das Efeu oder macht es dann zumindest sehr viel aufwendiger zu beurteilen, ist der Baum beschädigt durch Pilze oder keine Ahnung, irgendeine Fäule. Also bei uns im Garten werden die auch kontrolliert durch eine Firma, aber das ist dann halt ein bisschen zeitaufwendiger. Und die Zeit hat man manchmal in Städten nicht und deswegen wird Efeu dort teilweise beseitigt, was aber ökologisch wirklich echt schade ist. Gut, damit sind wir, glaube ich, mit den Fragen soweit durch. Und dann schauen wir uns mal an, was es so an neuen Meldungen gibt. Nein, wir schauen uns vielleicht erstmal alte Meldungen an. Eine alte Meldung stammt von Alexander von Humboldt. Und bevor ich die jetzt vorlese, die lese ich nämlich mal im Original vor, noch eine Bemerkung zu einem anderen Werk von Alexander von Humboldt. Das habe ich hier auf dem Schreibtisch stehen, habe ich mir mal im Original besorgt. Das heißt Alexander von Humboldts Reise in die Äquinoktialgegenden des neuen Kontinents, also in die Äquatorgegend des neuen Kontinents, also Amerika. Da ist er hingereist, ich glaube es war so um 1779. Ich glaube, es war sogar mehrere Jahre. Das ist erst 1859 rausgekommen, das Buch, weil es zuerst, ich glaube, auf Französisch erschienen ist und dann hat es auch eine deutsche Ausgabe gegeben, die hat dem Alexander von Humboldt aber nicht gefallen, war auch nicht autorisiert und dann so ziemlich zum Lebensende hin gab es dann, also seinem Lebensende hin, gab es eine autorisierte Ausgabe und lässt sich interessanterweise gut lesen. Das ist ein vierbändiger Reisebericht, kann man wirklich noch sehr, sehr schön lesen und das finde ich wirklich faszinierend, wie Forschung damals betrieben worden ist, wie aufwendig und entbehrungsreich. Aber der schreibt was ganz Interessantes, habe ich so zufällig beim Durchblättern, bin ich irgendwie hängen geblieben, habe es weitergelesen, schreibt er über Maultiere, die man halt zum Transport gebraucht hat. Und damals war das Weltbild ja noch sehr weit verbreitet. Tiere sind sowas wie Maschinen. Vollautomatisch, können nicht denken, haben keine Gefühle. Das denken übrigens auch heute noch viele Leute. Und Alexander von Humboldt hat schon vor über 200 Jahren niedergeschrieben, dass er da ganz anderer Meinung ist, denn die Maultiere, die denen zugewiesen wurden, die haben die ja gemietet da vor Ort, die wurden nicht danach ausgesucht, wie gut man auf denen reiten kann und wie brav die sind. Die durften ruhig ein bisschen zickig sein und bockig, aber die mussten sich auskennen. Die mussten im Gebirge trittsicher sein und gut überlegen können. Und Alexander von Humboldt beschreibt das eben sehr schön, dass er entgegen der Auffassung vieler Zeitgenossen eben davon ausgeht, dass diese Tiere sehr wohl sehr intelligent sind. Und das hat er eben da selber erlebt. Da war er seiner Zeit, wie bei so vielen Dingen, weit voraus. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Kernthema von heute, dem Kühleffekt der Wälder. Dieser Kühleffekt, der ist lange bestritten worden, also dass Wälder Klima machen. Es waren russische Forscher, die haben das für den Amazonas-Regenwald aufgestellt. Die haben auch herausgefunden, dass zum Beispiel in China ein Großteil des Regens aus Europa stammt, und zwar aus europäischen Wäldern, die Regenwolken erzeugen können. Auch darüber haben wir hier schon gesprochen, aber das ist lange abgestritten worden in der Wissenschaft und das wird übrigens auch heute in der Forstwirtschaft im Prinzip völlig ignoriert. Anders sind diese großen Kahlschläge, die wir hier aktuell sehen, auch in Deutschland, aber letztendlich auf der gesamten Nordhalbkugel, nicht zu erklären. Und das wird gerade wieder durch neueste Forschungsberichte ausgegraben. Wir fangen aber mal mit dem Ältesten an. Und der älteste Forschungsbericht dazu stammt von Alexander von Humboldt. Der hat eben schon beschrieben, wie der Kühleffekt von Wäldern geht und was passiert, wenn Wälder verschwinden mit der Landschaft. So, ich schaue mal, wo fange ich denn hier an zu erklären, beziehungsweise vorzulesen. Ich fange mal mitten an, im Satz zu lesen, sonst die Sätze sind teilweise relativ lang. Also, dass die Wälder in dreifacher, sehr verschiedene Weise tätig werden, indem, jetzt kommt das Original, indem sie entweder den Boden gegen die Sonnenstrahlen schützen oder durch die Lebenstätigkeit und Porenausdünstung der Blätter eine große Ausdünstung von wässrigen Substanzen hervorbringen. Oder indem sie durch die Ausbreitung dieser appendikulären Organe die Oberflächen vergrößern, welche durch Ausstrahlung für die größere Erkältung empfänglich sind. Also das ist nicht Schnupfen gemeint, sondern Abkühlung. Weiter geht's. Diese dreifachen gleichzeitig tätigen Ursachen, Schattenkühle, Ausdünstung und Strahlung, sind von so hoher Wichtigkeit, dass die Kenntnis von dem Umfange der Wälder verglichen mit der kahlen oder gras- oder krautbedeckten Oberfläche eines der interessantesten numerischen Elemente der Klimatologie eines Landes ist. Also, gehört zu den wichtigsten Sachen. Die Seltenheit oder der Mangel der Wälder vermehrt zugleich die Temperatur und die Trockenheit der Luft und diese Trockenheit übt, indem sie die ausdünstenden Wasserabläufe und die Kraft der Rasenvegetation vermindert, eine Rückwirkung auf das Lokalklima. So, Alexander von Humboldt hat also einen Rückkopplungseffekt beschrieben. Das heißt, Wald weg, wird die Luft trockener, wird erwärmt und dadurch trocknet sich die Landschaft aus. Und das ist ein sich selbst verstärkender Effekt. Während Wälder, das hat er ja schön beschrieben, durch den Ausdunstungseffekt der Blätter sich herunterkühlen und für Feuchtigkeit in der Landschaft sorgen. Das ist genau wie lange her? Über 200 Jahre. Also das Buch, was ich habe, das ist von 1820. Ich weiß gar nicht, ob das die Erstauflage ist oder die zweite. Spielt eigentlich auch keine Rolle. Also es ist über 200 Jahre her, dass das klar erkannt worden ist. Und Alexander von Humboldt war ja kein Quacksalber. Der hat gemessen, der ist viel gereist, hat überall Messinstrumente hinterlassen bei zuverlässigen Leuten, die ihm dann berichtet haben. Hat also irre viele Daten gesammelt und verglichen und ausgerechnet. Also das war Wahnsinn, was das für ein Wissenschaftler war. War übrigens nebenbei auch für die Abschaffung der Sklaverei. Hat sich also sehr auch für die Indigenen eingesetzt, ist deswegen auch in Lateinamerika immer noch hochgeachtet. Aber wir kommen wieder zu dem Wald zurück. Also vor über 200 Jahren war das alles klar, was Wald für das Klima eines Landes tut. Dann kam, ich überlege gerade von der Reihenfolge, ja, dann kamen die russischen Forschenden, dann kam unter anderem die Hochschule Eberswalde, die Satellitendaten ausgewertet hat und festgestellt hat, dass Wälder in Deutschland die Landschaftstemperatur im Sommer, das wurde immer per Satellit ja gemessen, die Daten, der ist, glaube ich, immer um 12 Uhr über die Landschaft gedüst. Das konnte man dann deswegen auch nur an klaren Tagen machen. Und an klaren Tagen mittags ist die Temperatur über 15 Jahre gemessen von Wald zur freien Landschaft um 10 Grad kühler, also die Oberflächentemperatur. Man kann als Satellit ja nicht im Schatten messen, sondern immer nur oben drauf gucken. Und obendrauf sind Wälder im Vergleich zur freien Landschaft 10 Grad kühler, im Vergleich zu Städten 15 Grad kühler. Und diese Temperaturdifferenzen verschärfen sich aktuell. Dazu gibt es flankierend Studien aus Südfrankreich, die bescheinigen, dass über großen Kahlflächen, also Waldbrandflächen, große Kahlschläge, die Luft heißer wird, die Landschaft austrocknet und die Wolken verschwinden. Alexander von Humboldt lässt grüßen. Also man hat 200 Jahre gebraucht, um das nochmal aufzugreifen. Gott sei Dank ist es gemacht worden. Auf der anderen Seite beschämend, dass es so lange gedauert hat und dass man immer noch nicht drauf achtet. Also wir erleben in Deutschland die größten Kahlschläge aller Zeiten. Jetzt. Und jetzt kann man sagen, ja, aber das ist doch der Borkenkäfer, das Holz muss ja weg. Nein, also wenn man die toten Fichten, das sind halt tote Fichten, aber es ist kein toter Wald, wenn man die stehen lässt, dann haben wir immer noch einen 8 Grad Kühleffekt. Ne? Totes Holz, also tote Bäume werfen auch Schatten. Wenn die sich zersetzen, speichern die Wasser und das können sie auch wieder verdunsten. Die ganzen Bakterien, Pilze, das bleibt alles erhalten. Also das Ökosystem repariert sich auch sofort wieder, aber wenn ich es dann abräume. Große Maschinen, oft wird das Ganze auch noch gemulcht, planiert, abgeschoben. Also wie so eine Baustelle, wo man eine Fabrik abreißt. Dann setzen diese harten Rückkopplungseffekte ein. Die Bodentemperatur erhöht sich teilweise auf deutlich über 60 Grad an heißen Sommertagen. Und da vertrocknet das ganze Leben. Und die Landschaft trocknet sich in einem selbstverstärkenden Effekt weiter aus. Und auch das, wie wir gerade vorgelesen, hat Alexander von Humboldt schon sehr gut beschrieben. Warum findet das Ganze in einer Folge Wald aktuell statt? Weil aktuell die Wissenschaft genau das wieder aufgreift. Also wir haben hier zum Beispiel eine Spiegelmeldung vom 14.02.2024. Da ist die Überschrift: Wiederaufforstung schützte den Osten der USA vor Hitze. Und da wird gut beschrieben, dass im Ostteil der USA, der ist ja entwaldet worden im Zuge der Kolonisierung und bis Anfang des 20. Jahrhunderts ist es in einigen Gebieten über 90% des Waldes verloren gegangen. Und den hat man dann in den 1930er Jahren wieder aufgeforstet, ungefähr 15 Millionen Hektar. Und also eine wirklich riesengroße Fläche. Also in Deutschland ist der Wald, jetzt sage ich hoffentlich nichts Falsches, ich glaube so 11 Millionen Hektar groß, 15 Millionen Hektar wieder aufgeforstet. Und diese Bäume haben dazu beigetragen, da gibt es jetzt eine aktuelle Studie aus der Fachzeitschrift Earth Future. Und demnach ist insgesamt in Nordamerika sind die Durchschnittstemperaturen um 0,7 Grad Celsius gestiegen und an der Ostküste um 0,3 Grad gefallen zwischen 1900 und 2000. Also so. Und dieses sogenannte Erwärmungsloch lässt sich offenbar nur durch die Bäume erklären. Jetzt haben wir natürlich eine Temperaturdifferenz zwischen dem, was die Eberswalder Forscher herausgefunden haben, nämlich 10, 15 Grad durchschnittlich Temperaturabsenkung durch Wald. Und hier ist es, also ist 0,7 Grad gestiegen. Insgesamt hier in dem Bereich in den USA 0,3 Grad gefallen. Das macht in Summe 1 Grad, aber das sind Durchschnittswerte. Tag und Nacht und über die Jahreszeiten hinweg, während die Forschung hier in Deutschland per Satellit ergeben hat, an klaren Sommertagen, also Juni, Juli, August um 12 Uhr gemessen. Da gibt es diese Temperaturspitzen. Und da sehen wir auch gleichzeitig schon ein Problem. Forschung kann man oft nicht direkt vergleichen. Also wenn man dort genau nach denselben Kriterien messen würde, wie das unter anderem die Forschenden der Hochschule in Eberswalde gemacht haben, dann kämen an der Ostküste der USA wahrscheinlich ähnliche Werte raus. Aber hier hat man einfach einen anderen Bezugspunkt gewählt, nämlich die Jahresdurchschnittstemperatur. Und wir sehen es ja aktuell global. Wir sind ja mittlerweile schon bei 1,5 Grad angekommen, zumindest für das letzte Jahr, was das für Ausschläge bedeutet an Extremtagen. Und was tut uns weh? Die Extreme. Also insofern finde ich beides wichtig, aber deutlicher ist eigentlich die Eberswalder Forschung, weil die einfach zeigt, diese extremen Hitzetage und auch die Trockenheit, diese Spitzen, die bricht ein Wald halt. Und im Durchschnitt zeigt sich das dann, wie zum Beispiel jetzt hier an der Ostküste der USA, in 1 Grad weniger Durchschnittstemperatur. Also so plus minus haben die den größten Teil des Klimawandels abgefangen, die Wälder. Und da sind wir halt beim Thema, Klimawandel ist nicht nur CO2, Klimawandel ist Landnutzung. Und je weniger Wald, desto heißer und trockener wird es. Und das Ganze deutlich verstärkt durch den Ausstoß von Klimagasen. Also das wurde hier bestätigt. Also jetzt schauen wir mal, was haben wir denn noch gehabt? Da haben wir hier von der Naturwaldakademie eine Meldung. Auf der Seite könnt ihr auch mal wieder schauen. Die sitzen in Lübeck, machen wirklich tolle Sachen. Jetzt gucke ich mal gerade, von wann die Meldung ist. Einen Augenblick. Ich gucke mal gerade hier auf die Originalstudie, die klicke ich mir mal gerade an. Weil die Meldung selber, die ist nicht ganz so alt. Jetzt gucke ich mal gerade, ob das hier passt. Doch, hier haben wir es. Wo habe ich denn hier ein Datum? Ah ja, 1.10.24. Also ziemlich aktuell. Und da ist die Überschrift: bei der Naturwaldakademie lässt sich mit Wiederbewaldung Regen machen. Ja, also ihr wisst ja schon, Wald macht Regen selber. Ja, die russischen Forschenden aus dem Amazonasgebiet lassen grüßen. Lange ignoriert und sogar bekämpft worden, dieser Forschungsansatz, alles Quatsch. Und jetzt sieht man, ah ja, doch. Und wo hat man das gemacht? Das hat man in China sich angeschaut. Da sind nämlich riesige Flächen aufgeforstet worden von 1985 bis 2015. Und ich weiß, gucke ich mal gerade, wo das in China war. In Nordchina, Lösplateau, sehr trocken, hat man 21.000 Quadratmeter wieder aufgeforstet. Übrigens nicht besonders schön. Das sind wirklich Monokulturen, Plantagen. Also das ist kein Wald. Das, was wir gleich besprechen, das kann ein echter Wald viel, viel besser. Also das sieht man ja auch bei uns. Kiefernplantagen zum Beispiel sind im Vergleich zu intakten alten Laubwäldern im Sommer 8 Grad wärmer. Also die können das nicht so gut sich runterkühlen. Das sind halt Monokulturen. Das ist so ähnlich wie Schweine in der Massentierhaltung. Es ist halt auch kein Ökosystem, was gut funktioniert, würde ich mal so sagen. Also, und so ist es bei Kiefern in Massenbaumhaltung auch oder bei chinesischen Riesenplantagen. Alles dasselbe. Aber selbst das hat schon einen Effekt. Und zwar so, dass der Niederschlag zunahm. Also im Unterschied zwischen früher und heute 54 Millimeter. Und für Trockenregionen ist das irre viel. Also wir haben in Deutschland, glaube ich, so grob Jahresniederschlagswerte von 800 Millimeter pro Quadratmeter im Schnitt. Also 800 Liter pro Quadratmeter, das ist viel. Aber es gibt durchaus Bereiche in Deutschland, da liegt es eben nur bei 500 Liter oder sogar noch weniger. Und wenn man dann 54 Liter mehr Regen hat in Regionen, die eher trocken sind, das ist schon eine Hausnummer. Das kann den Unterschied ausmachen zwischen es wird langsam Steppe oder es kann Wald bleiben. Also nur in Anführungszeichen durch Aufforstung von ollen Plantagen mit häufig sogar nicht heimischen Bäumen. Selbst da haben wir schon deutlich messbar Zunahme der Niederschläge. Das ist doch toll, dass das geht. In Deutschland könnten wir das übrigens auch machen. Auch das haben wir ja schon mal besprochen, dass wir, wenn wir den Konsum tierischer Produkte verringern, also nicht verbieten, nein, keine Sorge, sondern weniger machen, dass wir bis zu 87.000 Quadratkilometer sich wieder bewalden lassen könnten, und zwar mit heimischen Ökosystemen, was eben auch bedeuten könnte, dass es hier im Sommer mehr regnet, dass es weniger Hochwasser gibt, weil das Wasser eben besser versickert und dass es im Sommer nicht so heiß wird. Also klar, kann man jetzt nach so einem regenreichen Winter, würde man sagen, ja, so viel besser Regen wollen wir ja gar nicht. Der nächste Sommer kommt und wir erinnern uns dann gerne alle zusammen daran, dass der letzte regenreiche Winter segensreich war und dass es schön wäre, wenn es trotzdem im Sommer mal ab und zu regnet. Und eben nicht 40 Grad wird, sondern vielleicht nur 30. Ja, das kann Wald. Und das ist eben hier nochmal schön bestätigt worden. Da wird dann von Wald als biotischer Pumpe gesprochen. Ich mag ja solche Metaphern immer nicht. Ich mag ja sehr gerne Metaphern, aber nicht, wenn man das mit Mechanik vergleicht, weil wir dann bei Wald auf derselben Stufe sind wie eben vor 200 Jahren bei Tieren, die man eben auch als mechanische Gebilde beschrieben hat. Das ist ein Ökosystem, was sich selber kühlt. Also wenn wir schwitzen, reden wir auch nicht von Pumpe oder so, sondern das sind körperliche Aktivitäten, die dazu führen, dass wir uns ganz wunderbar selber runterregeln können. Und das macht Wald auch. Wald schwitzt und kühlt sich und im Gegensatz zu uns fängt sich den Regen wieder ein, indem er eben gleichzeitig Kondensationskeime mit aufsteigen lässt und den Regen, da bilden sich wieder Regenwolken und der Regen regnet wieder zurück. Okay, das war in China. Und die Spiegelmeldung hatten wir schon von der Ostküste der USA. Es gibt noch eine Meldung vom 14.02.2024 über den Amazonas-Regenwald. Und das ist vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und Da wird eben drüber geredet, das ist jetzt der Negativpunkt, wenn der Amazonas-Regenwald weiter abgeholzt wird, dass eben große Teile von bis zu 47% durch Dürren und Brände bedroht werden, weil der immer trockener wird. Interessant. Ne? Also wenn man Wald wegmacht, wird es trockener. Ja, ich kann es nur noch mal wiederholen. Alexander von Humboldt hat das schon gesagt. Hacke ich Wald ab, wird es trockener. Und irgendwann erzeugt dieser Regenwald zumindest in den großen, großen Randbereichen nicht mehr genug Regen und fängt vom Rand her an zu vertrocknen. Ne? Also das war diese Meldung vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, 14.02. Und gleichzeitig gast, wenn dieser Wald dort verloren geht, gasen natürlich gigantische Mengen an CO2 aus und verschärfen den Klimawandel. Deswegen dringender Appell von dem Institut, Abholzung und Zerstörung des Waldes müssen gestoppt werden. Richtig. Und zwar nicht nur am Amazonas, sondern auch bei uns. Also immer schön vor der eigenen Haustür kehren. Es ist wichtig zu wissen, was auf der Welt los ist. Also wir hatten heute nur mal zur Erinnerung China, Brasilien, Ostküste, USA. Und über Alexander von Humboldt kommen wir auch zu der deutschen Forschung zurück. Hochschule Eberswalde, Satellitenforschung, also vor 200 Jahren Alexander von Humboldt, auch heute per Satellit eben mit entsprechenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Es liegt alles auf dem Tisch, was wir brauchen. Und die gute Nachricht des Tages ist eben, mehr Wald lindert lokal die Folgen des Klimawandels und kann sie eben so dämpfen, dass es deutlich erträglicher wird, als wenn wir einfach so weitermachen. Und deswegen sollten wir eben dringend loslegen. Letzter Tipp für heute noch. Beteiligt euch, das hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, nicht an Aufforstungsaktionen auf Kahlschlägen. Diese Leute, die dort Kahlschläge machen, die drehen uns allen das lokale Thermostat hoch. Und dann heißt es immer, ja, das war der Borkenkäfer. Nein, das waren Motorsägen. Also erstmal falsche Baumart angebaut, nicht heimisch. Borkenkäfer frisst sie auf und ermöglicht der Natur einen Neustart, nämlich klimaresiliente Wälder zu bilden. Und dann hackt man aber erstmal die ganzen toten Bäume ab und setzt das System brutal auf Null und fängt dann an zu weinen und lädt die Öffentlichkeit ein, den selbstverursachten Schaden mit zu beseitigen, in Klammern, das müssen diese Leute aber sowieso per Gesetz. Also man muss Leuten, die sowas machen, nicht noch moralisch helfen. Tatsächlich hilft er denen ja nicht, weil ein Großteil dieser Aufforstung wird ja gefördert, das heißt sowieso bezahlt. Das machen dann Profis und ihr dient dann meiner Meinung nach nur dazu, so eine Art Greenwashing, dass das Ganze verbrämt wird und die ganze Bevölkerung mithilft, die Natur zu retten. Nein, die rettet sich selber. Das ist ja die positive Botschaft. Also mehr Wald kann uns helfen. Wir brauchen vor allem auch landwirtschaftliche Fläche, die sich wieder bewalden darf. Wie, da gibt es ja auch Entschädigungsmodelle dazu, wie diese Menschen dann ein anderes Einkommen bekommen. Alles auf freiwilliger Basis, liegt alles fertig in den Schubladen drin. Es wird einfach Zeit, dass wir es langsam umsetzen. Ja, also deswegen seht ihr mich auch ganz optimistisch. Der Studiengang sozial-ökologisches Waldmanagement, der das Ganze, solche Transformationsprozesse dann auch fachlich ganz toll begleiten wird, startet ja im September. Ich bin mal gespannt, wie viele junge Leute sich da einschreiben möchten. Also der kommt, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Und deswegen glaube ich, dass das Jahr 2024 sehr, sehr gut wird für den Wald. Da wird sich also einiges tun. Gut, für heute sind wir dann erstmal durch hier bei mir am Schreibtisch und ich freue mich, habt ihr gesehen, immer über eure elektronische Post unter podcast@wolebens-waldakademie.de oder wenn ihr einen schönen Kommentar oder ein Like bei Spotify oder Apple oder wo auch immer da lasst, würde ich mich sehr, sehr freuen und ich freue mich vor allem, wenn ihr weiter zuhört. Nächste Woche Dienstag hören wir uns wieder. Und wünsche euch bis dahin alles Gute. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.